Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Die Ziehmutter von Buddha, Mahaprajapati, ist die erste Frau, die den Buddha um die Errichtung eines Nonnenordens bittet. Dreimal lehnt der Buddha ihren Wunsch ab. Auch als Buddhas Lieblingsjünger Ananda den Buddha bittet, bleibt er bei seiner Ablehnung. So steht es im Pali-Kanon, der ältesten buddhistischen Überlieferung. Schließlich fragt Ananda, ob die Frauen zum endgültigen Erwachen fähig sind.
Und der Buddha antwortet, ja, Ananda, dazu ist das Weib imstande.
Buddhas Töchter, auf Augenhöhe mit den Männern, von Mechthild Klein.
Schließlich willigt er ein, dass die Frauen als Nonnen ordiniert werden können.
Ja, natürlich können Frauen die Erleuchtung und die Befreiung erlangen,
sagt die tibetische Nonne Bhikshuni Jampa Zedwen, alias Carola Roloff.
Das heißt also, kanonisch betrachtet haben wir das auch schon in ganz frühen Geschichten.
Die Gleichberechtigung von Frauen ist von Anfang an ein kontroverses Thema in der buddhistischen Gemeinde und es zieht sich bis in die Gegenwart.
Denn Frauen kämpfen immer noch um Teilhabe, zumindest in Asien. Schon im alten Indien waren Frauen den Männern gesellschaftlich und familiär untergeordnet, obwohl es immer wieder auch Ausnahmen gab. Zum Beispiel Wanderasketinnen waren allgemein akzeptiert, Nonnen dagegen wurden skeptisch betrachtet.
Nach einer Legende wird dem Buddha jedoch eine abschätzige Prophezeiung in den Mund gelegt. Sie lautet, dass der Dharma, also seine Lehre, wegen der Zulassung der Frauen zum Nonnenorden nur 500 Jahre statt 1000 Jahre Bestand haben wird.
Und dann gibt es aber eben diese 8 schweren Regeln, die er den Nonnen auferlegt hat. Und da ist gerade in der tibetischen Version, die wir haben, eben so ein Gleichnis noch drin, wo gesagt wird, dass diese 8 Regeln wie so ein Staudamm wirken und dass sie eben es verhindern, dass irgendwelche Schwierigkeiten dadurch auftreten, ne? Und das heißt also, dass diese 8 Regeln, wo die Nonnen dem Mönchsorden untergeordnet werden, die sollen sozusagen dafür sorgen, dass die Lehre trotzdem weiter bestehen bleibt.
Diese 8 zusätzlichen Nonnenregeln sind sehr streng.
Sie bedeuten eine völlige Unterordnung des Nonnenordens unter den Mönchsorden. Eine Nonne muss sich zum Beispiel vor einem Mönch verbeugen, selbst wenn sie bereits betagt ist und schon 100 Jahre ordiniert und der Mönch gerade Novize geworden ist. Die überlieferten Geschichten, auf denen die Lehre basiert, haben Mönche für Mönche aufgeschrieben. Es dominiert die patriarchale Sicht.
Carola Roloff berichtet von einer weiteren Erzählung, dass nämlich Mahaprajapati den Buddha selbst gebeten habe, diese Regel zu ändern. Sie wollte, dass entscheidend sei, wer länger im Orden ist.
Also war sie in dem Sinne eigentlich die erste buddhistische Feministin, die wir kanonisch belegen können, 500 vor Christus. Und der Buddha hat geantwortet, dass das nicht geht, weil die anderen Traditionen das nicht akzeptieren, dass Frauen den Männern gleichgestellt sind.
Da könnte man eben heute ansetzen, sagt Roloff.
Heute ist es bei uns gesellschaftlich der Kontext ja ein ganz anderer und ist genau umgekehrt. Und ist das nicht ein klares Anzeichen, dass der Buddha kontextuell diese Regel erlassen hat? Und weil sich der Kontext jetzt geändert hat, man dann eben auch entsprechend diese Regel heute ändern könnte, um den ursprünglichen Sinn, den diese Regel hatte, nämlich Frauen zu schützen, um das eben aufrechtzuerhalten.
Carola Roloff hat nämlich herausgefunden, dass eine Zeit lang viel mehr Nonnen dem Buddha nachfolgen wollten als Mönche. Als Nonnen konnten Frauen einem Leben als Ehefrau und Mutter entkommen, meditieren und sich um spirituelles Wachstum kümmern.
Und dann muss es so einen gewissen Run gegeben haben, dass man wirklich Sorge hatte, dass wenn es so viele Nonnen und nur so wenige Mönche gibt, dass dann das Ganze ins Ungleichgewicht gerät.
Deshalb also die strengeren Regeln.
Als Abschreckung für die Frauen. Nonnen haben zudem weitere 100 Regeln mehr einzuhalten als die Mönche.
Die Folgen dieser Regeln waren für die Nonnen zum Teil drastisch.
dann haben sie natürlich aufgrund dieser Regeln dann auch Probleme gehabt, ihren Lebensunterhalt zu bekommen, also ihre Verpflegung und ihre Kleidung und so weiter, weil es dann plötzlich als verdienstreicher galt, den Mönchen zu spenden, als den Nonnen zu spenden. Und dann haben die Laien sie auch weniger unterstützt und dann sind die Nonnenorden schließlich ausgestorben in Indien.
Wie ambivalent die Erzählungen über Frauen im Buddhismus sind, zeigt dieses Beispiel aus Tibet.
Dort kennt man zwei Erzählungen über den Ursprung der grünen Tada, einer wichtigen Meditationsgöttin im tibetischen Buddhismus.
Die patriarchale Version besagt, dass Tara aus den Tränen Avalokiteshvaras entstanden ist. Der Bodhisattva Avalokiteshvara gilt als eine Verkörperung des Mitgefühls. Als dieser über das Leid der Welt weinte,
da rollten ihm die Tränen runter, aus dem rechten Auge eine Träne, die wurde zur grünen Tara, aus dem linken Auge eine Träne, die wurde zur weißen Tara. Dann hatte er zwei Assistentinnen, die ihm halfen.
Die ihm halfen, das Leid der Welt zu tilgen, sagt Silvia Wetzel. Sie ist Feministin und buddhistische Lehrerin aus der tibetischen Tradition.
Und sie erzählt eine weitere Version über die Entstehung von Tara.
Demnach lebte einst eine Prinzessin namens Yeshedava, eine praktizierende Buddhistin.
Und sie hat den Punkt erreicht in ihrer geistigen Entwicklung, dass sie ihre künftigen Inkarnationen selber bestimmen konnte, wählen konnte, also nicht geschleudert von den Winden des Karma in irgendeine Familienschicht und so weiter reingeboren wird. Und es wurde bekannt und dann kamen eine Reihe von Mönchen zu ihr, haben ihr gratuliert zu dieser großen Einsicht und sagten, jetzt kannst du ja endlich ein Mann werden, um im nächsten Leben dann so richtig zu erwachen.
Bis heute beten Tibeterinnen dafür, als Mann wiedergeboren zu werden, um dann die Buddhaschaft zu erlangen.
Dann sagt diese Yeshedava, diese Prinzessin mondengleiche Weisheit, sagt, ich danke euch, aber habt ihr schon mal was von Leerheit gehört? In der Leerheit gibt es weder Frau noch Mann und so weiter. Und ich gelobe jetzt, ich lege jetzt ein Gelübde ab. Ich werde von nun an bis zum Erwachen immer als Frau inkarnieren und als Frau erwachen, als Inspiration und Vorbild für die Frauen und auch als Hinweis für die Männer, dass es geht. Ich meine, das ist doch eine unglaubliche Geschichte. Seit 1000 Jahren wird es in Tibet erzählt.
In den buddhistischen Narrativen tauchen hin und wieder auch starke Lehrerinnen auf. Es gab nicht nur die Unterordnung der Frauen in der Religion.
Die Rolle der Frau im Buddhismus entspricht der Rolle der Frau in den jeweiligen Gesellschaften. Und es war auch historisch so. Im Süden von Indien, zum Beispiel in der Geschichte, 300 nach Christi, tauchte eine Königin Srimala auf, die einen wichtigen Text kommentiert hat. Warum? Ihr Mann war Hindu. Sie hatte die Freiheit, zu praktizieren, was sie will. Sie hat Buddhismus praktiziert, sie hat die Buddhisten unterstützt, sie hat Dispute geführt mit den Mönchen und man hat ihr ein Sutra zugeschrieben.
Wenn die Rolle der Frau stark war, wenn sie Einfluss nehmen konnte, dann ist sie auch aufgetaucht in den buddhistischen Erzählungen.
In China, in Südchina gibt es ja frauenrechtliche Strukturen noch, Mossua zum Beispiel. Da haben die Frauen ein Gelübde von Amitabha, mögen alle Frauen als Männer wiedergeboren werden, ja, haben die einfach nicht rezitiert. Weil sie konnten erben, sie konnten Geschäfte führen, sie hatten eine Stellung in der Gesellschaft.
Noch einmal zurück zu der Geschichte von Yeshedava, die entschieden hatte, aus der Leerheit nur noch als Frau wiedergeboren zu werden, bis zum Erwachen als grüne Tara.
Es muss ein Zeitfenster gegeben haben. Irgendwann Ende des ersten Jahrtausends in Indien, die Geschichte kommt ja aus Indien, wo Frauen sozial mehr Macht hatten, dass solche Geschichten überhaupt als Sehnsucht, als Ausdruck von einer gesellschaftlichen Bewegung entstanden sind. Also für mich sind alle Mythen, Geschichten, Legenden Ausdruck von Bewegungen. Und die ist entstanden und es dauert natürlich eine Weile. Ich meine, wie lange hat es in Deutschland gedauert, bis Frauen, verheiratete Frauen, arbeiten gehen durften, ohne die Zustimmung ihres Mannes einzuholen. Also, das dauert auch im Westen 300 Jahre Aufklärung, 500 Jahre nach der Reformation.
Zur Erinnerung, erst in den 70er Jahren durften in Deutschland Frauen arbeiten gehen oder den Führerschein machen, ohne ihren Ehemann um Erlaubnis zu bitten.
Seit 30 Jahren forscht Carola Roloff über Nonnenordination, auch in der tibetisch-buddhistischen Tradition der Gelubgas. Vor 30 Jahren wurde eine Bewegung gegründet, die Frauen aller buddhistischen Traditionen vernetzt, Nonnen und Laienfrauen. Sakyadita ist der offizielle Name dieser buddhistischen Frauenkonferenzen. Sakyadita heißt Töchter des Buddha. Das klingt schon sehr selbstbewusst.
Die Töchter des Buddha wollen etwas bewegen in ihren Ländern, Frauenengagement auszeichnen und dazu ermuntern, neue Wege zu gehen.
Es gibt auf jeden Fall immer in dem Land, wo die Konferenz stattfindet, einen unheimlichen Schubimpuls für die Frauenfrage. Ne? Also die lokalen Medien sind dann immer sehr präsent und berichten darüber auch schon im Vorwege. Und da wird ein Diskurs angestoßen innerhalb der Gesellschaft. Wie ist es eigentlich bei uns mit den Frauen bestellt?
Inzwischen wurde die in Sri Lanka ausgestorbene Frauenordination wiederbelebt.
Mehr als 1000 Frauen sind dort nun vollwertige Nonnen. Sie sind damit ein gutes Stück weiter auf dem Weg zur Gleichstellung mit den Mönchen. Sie haben als vollordinierte Nonnen die Möglichkeit, das Ordensrecht zu studieren und geistliche Ämter zu übernehmen. Ihre gesellschaftliche Anerkennung steigt damit erheblich.
Doch es gibt auch Hürden auf Seiten der Frauen zu überwinden.
Also in Asien ist man generell sehr harmoniebedürftig und möchte eigentlich nichts machen, was irgendwo jemanden verärgert. Und das führt oft dazu, dass dann die Frauen sagen, naja, wir können auch so die Erleuchtung erlangen. Wir müssen ja jetzt nicht unbedingt offiziell eine entsprechende Anerkennung haben als Frauen. Wir machen das dann sozusagen mehr im Stillen und im Verborgenen. Und ich glaube, dass das eben auch eine falsch verstandene Auffassung vom Buddhismus ist, dass man also Harmonie in diesem Sinne versteht, dass man meint, dass man dann die sozialen Verhältnisse einfach so akzeptieren muss und sie nicht versucht zu ändern.
Die Konferenzen täuschen keine Dauerharmonie vor. Dort wird kontrovers darüber diskutiert, ob man sich mit den Mönchsorden und Vertretern in den jeweiligen Ländern überhaupt anlegen sollte. Freiwillig gibt dort kaum ein Mann oder ein Mönch seine Privilegien auf.
Die Laienfrauen und auch die Nonnen mussten lernen zu argumentieren und Verbündete unter den Mönchen zu finden für eine vollwertige Nonnenordination. Ein Unterstützer ist der Dalai Lama, der sich auch gerne als feministischen Buddhisten bezeichnet. Er sagt schon mal, dass er auch als Frau wiedergeboren werden könnte. Mit den Strukturen in seiner eigenen Tradition könnte das schwierig werden, denn die ist bislang stark auf Männer ausgerichtet.
Ein Meilenstein hingegen ist, dass erstmals tibetische Nonnen den Geshe-Ma-Titel erlangten. Das ist eine Art Doktorwürde der buddhistischen Philosophie.
Da freue ich mich natürlich sehr drüber, weil ich glaube, dass das für die Tradition ein echter Gewinn ist. Und das ist eben wirklich vergleichbar mit dieser ganzen Diskussion, ob in der katholischen Kirche die Frauen zu Diakoninnen geweiht werden können oder als Priesterinnen geweiht werden können. Und jetzt haben sie sozusagen die etwas kleinere Stufe, ja, aber sie haben die höchste Stufe, diese Priesterweihe sozusagen noch nicht. Und da muss es eben hingehen.
Ursula Richard von Buddhismus Aktuell, dem Magazin des Dachverbandes der Deutschen Buddhistischen Union, sieht zumindest im Westen weitgehend Augenhöhe zwischen buddhistischen Frauen und Männern.
Der Buddhismus kommt aus sehr patriarchal strukturierten Ländern Asiens und hat dieses Erbe erstmal auch mit in den Westen gebracht. Ich denke, es hat sich hier schon sehr viel getan, aber dass wir so weit wären, wie die geschlechtergerechte oder sprachlich gendergerechte Bibel, das sehe ich bei uns noch nicht.
Zumindest im Zen-Buddhismus haben sich neben den patriarchalen auch feminine Strukturen gebildet. Und zwar über die Traditionen, die über die USA nach Deutschland und Europa gekommen sind. Es gibt zum Beispiel Zen-Priesterinnen, Zen-Meisterinnen, die lehren.
Die Verlegerin Ursula Richard praktiziert selbst seit 30 Jahren Zen. Sie glaubt, dass Frauen im Zen den kritischeren Blick auf die Hierarchien haben im Hinblick auf die martiale und patriarchalische Kultur der Samurai.
Aber hier im Westen sind dann die westliche Psychologie und dergleichen dazugekommen und haben das Ganze angereichert. Und durch Pioniere wie Shunryu Suzuki, Umezumi Roshi, die Zen dann in den Westen gebracht haben, sind da durch ganz neue Entwicklungen möglich gewesen, die Frauen aufgegriffen haben, die ihrerseits dann ein anderes Verhältnis zur Hierarchie haben, oftmals zu den patriarchalen Lehren. Und da, finde ich, tut sich sehr Interessantes und Spannendes.
Großen Ballast sieht Ursula Richard in den Traditionslinien der buddhistischen Schulen.
Im Zen ist die Übertragung von Meister auf Schüler eine sehr wichtige Sache. Und letztlich werden diese Traditionslinien bis zum Buddha zurückgeführt. Und die sind rein männlich.
Mit diesen Ordinationslinien kämpfen die Frauen auch in Thailand oder in Tibet. In beiden Ländern versuchen Nonnen mit Unterstützung einiger Mönche und weiteren Glaubensgeschwistern aus Ost und West die volle Ordination einzurichten.
Ein Kampf gegen Windmühlen. Sylvia Wetzel sagt, dass es offenbar für Männer und Frauen aller Traditionen nur sehr schwer nachzuvollziehen sei, dass der Begriff Leerheit keine Geschlechter kennt und folglich die Bevorzugung von Männern in den Traditionen die Frauen diskriminiert.
Aber wer kapiert schon, dass Geschlechter Rollenzuschreibungen sind? Und solange es Geschlechterrollen gibt und ich die nicht als Zuschreibung erkenne, ist es notwendig, dass ich Vorbilder habe im eigenen Geschlecht.
Geschlechterrollen sind noch viel älter als kulturelle Rollen. Sie sind so in Fleisch und Blut eingegangen, dass sie kaum hinterfragt werden.
In Thailand ist Chatsurman Kabilsing so ein Vorbild. Nach Familiengründung und Job als Philosophieprofessorin an der Uni ist sie buddhistische Nonne geworden. Sie kümmert sich darum, dass Frauen vollwertige buddhistische Nonnen werden können, mit Unterstützung von Anwälten, Nonnen aus anderen Traditionen und vielen mehr.
Der Widerstand kommt auch aus der Gesellschaft. Umso wichtiger wäre es, dass Mönche hier Vorbilder wären. Die buddhistische Nonne Carola Roloff, die inzwischen regelmäßig bei asiatischen Foren zu Gast ist, zeigt sich frustriert über die unreflektierten Rollenbilder.
Im Buddhismus kann ich eben sagen, da ist es so, dass die Frauen dann immer hinter den Männern sitzen bei religiösen Veranstaltungen, ja, dass eben so eine Geschlechtertrennung vorgenommen wird. Bei Zeremonien gehen dann immer die Mönche zuerst und die Nonnen danach und der Mann geht zuerst durch die Tür rein und die Frau erst danach, ja, und also das sind eben buddhistische Konventionen.
Die Nonne erzählt, dass es kein Bewusstsein für diese Problematik gäbe. Der Platz der Frauen in der Tradition sei der ganz hinten. Wenn sich Frauen nach vorne setzten, würden sie schief angesehen.
An Universitäten ist es so, die Frauen machen jetzt zwar einen Abschluss in buddhistischer Philosophie, aber sie finden dann keine Anstellung, weil in den Instituten auch Mönchen in den Klassen sind und Mönche sollen nicht von Frauen oder von Nonnen unterrichtet werden, also wird die gesamte buddhistische Philosophie nur von Männern unterrichtet. Die weibliche Perspektive wird gar nicht auf Augenhöhe mit reingenommen. Und das zieht sich durch das ganze System.
Frau sein ist ein echtes Ausschlusskriterium für Positionen in den tibetischen Traditionen. Die Oberhäupter sind daher ausschließlich Männer. Bei Konferenzen mit den Tibetern erlebt Roloff, dass den Männern immer gut zugehört werde. Dagegen?
Oft ist es einfach so, dass man wirklich merkt, in dem Moment, wo die Frau sich zu Worte meldet, fangen die Männer einfach an, untereinander zu reden. Über andere Dinge, ja, und hören überhaupt nicht zu, was die sagt, weil sie einfach so fest glauben, dass das, was eine Frau zu sagen hat, ihnen keinen Mehrgewinn bringen kann. Also ich habe das immer wieder erlebt, so auch wenn ich eben gerade zur Frage der Nonnenordination es dann so Anhörungen gab und die Mönche haben präsentiert und alle lauschten, fragten nach und so. Und dann kommt plötzlich eine Nonne aus Taiwan und spricht, hochgelehrt, eine Professorin von einer Universität und plötzlich fangen die alle an, untereinander zu reden und keiner hört mehr hin. Das fand ich eine solche Unverschämtheit. Und es wird offenbar gar nicht reflektiert. Da wird im Buddhismus so viel von Achtsamkeit gesprochen, ne? Und dann irgendwie, wenn es an so einen Punkt kommt, hat man das Gefühl, da ist man nicht sehr achtsam mit sich, wie man da eigentlich dem anderen aufmerksam zuhört.
Dieses Überhörtwerden hat Folgen.
Frauen, die nicht in ihrer Tradition zum Zuge kommen, die verlassen nach und nach ihre buddhistischen Gemeinden. Sie gehen an Universitäten, erarbeiten sich international anerkannte Titel. Sie sind auf der Überholspur in Asien. Für den buddhistischen Sangha aber, also die buddhistische Gemeinde, sind sie verloren.
Sie hörten eine Wiederholung der Sendung Buddhas Töchter auf Augenhöhe mit den Männern von Mechthild Klein. Es sprachen Marietta Bürger und Florian Seigerschmidt. Regie Rainer Delfenthal, Redaktion Christiane Florin. Eine Produktion des Deutschlandfunks aus dem Jahr 2017.